Thomas Fischer ist vermutlich der bekannteste Strafrechtler Deutschlands, Verfasser des meistgelesenen Kommentars zum Strafrecht, und bis Mitte 2017 war er Richter und Vorsitzender des zweiten Strafsenats am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Einem Millionenpublikum ist er mittlerweile bekannt durch seine Bücher und Kolumnen. Nestbeschmutzer, Egoman, Frauenhasser, so nennen ihn seine Kritiker. Für seine Leser wiederum ist er ein idealistischer Aufklärer, der mit spitzer Feder erklärt, was Recht ist. Was denken Sie denn, Herr Fischer, wie ausgeprägt ist Ihr Sinn für Gerechtigkeit?
Mittelmäßig. Ich würde sagen, nicht wesentlich ausgeprägter als bei den meisten anderen Menschen auch.
Das heißt, Sie waren kein Kind im Sandkasten, was sofort dafür gesorgt hat, dass alle gleich viel Förmchen bekommen etc.?
Nein, das ist keine Obsession von mir. Für überall um mich herum, für Gerechtigkeit und das richtige Maß und die richtige Ordnung zu sorgen. Meistens kann ich das den anderen Menschen ganz gut selbst überlassen.
Muss ein Richter besonders gerecht sein?
Nein, er sollte sich um Gerechtigkeit bemühen und er sollte vor allen Dingen darüber nachdenken, was er damit meint. Aber dass man jetzt sagt, ein Richter ist eine soziale Jobanforderung, an höchsten moralischen Ansprüchen an Gerechtigkeit zu genügen, das, glaube ich, wäre überzogen und auch in der Sache nicht richtig.
Das heißt, ich spiele auch darauf an, dass immer davon gesprochen wird, so landläufig im Gericht waltet Gerechtigkeit und dann ist der Richter sozusagen der oberste Hüter der Gerechtigkeit.
Ja, das ist ja nur ein Teil dessen, was da gesagt wird, sondern meistens wird das ja im Zusammenhang mit der kritischen Bemerkung geäußert, dass diese Gerechtigkeit in der Regel verfehlt wird. Also dass das, was die Richter tun, nur die Anwendung von sogenanntem formaljuristischem Zeug ist, was entweder kein Mensch versteht oder was sozusagen der Gerechtigkeit intuitiv widerspricht. Dass sich also Richter immer nur um das Recht und die formalen Aspekte des Rechts bemühen, nicht aber um die inhaltliche Gerechtigkeit. Das ist natürlich auch eine Kritik, die zwar nicht völlig unverständlich ist, aber auch nicht gerade den Nagel auf den Kopf trifft.
Und wie haben Sie das empfunden?
Ja, das ist halt ein schwieriges Verhältnis, aber man muss natürlich dabei bedenken, dass Recht und Gerechtigkeit jetzt nicht so zwei diametral entgegengesetzte Qualitäten sind, sondern dass das, was wir als Recht bezeichnen, natürlich auch aus Gerechtigkeit speist und umgekehrt Gerechtigkeit ohne Recht natürlich vielleicht ein schöner Traum oder eine metaphysische Vorstellung ist, aber in der wirklichen Welt nicht realisiert werden kann. Also beides hängt miteinander zusammen, sehr eng, und beides entwickelt sich auch und ist voneinander abhängig.
Und was würden Sie dann zusammenfassend sagen, was macht einen guten Richter aus, wenn dieser Aspekt nur ein Aspekt ist?
Naja, es gibt ja ganz viele Gesichtspunkte, unter denen man den Beruf ausüben kann, sollte, muss und ausübt in der Regel auch in der Praxis. Also das hat natürlich jede Menge formale Gesichtspunkte. Das ist eher diese rechtskundliche Seite, dass man weiß, was wo steht und wie was ungefähr geht. Und dass man sich in den Verfahrensüsancen und Verfahrensvorschriften auskennt. Das andere ist natürlich der Versuch, bei Entscheidungen, die man trifft, das Richtige zu treffen. Also in dem Sinne, dass man die rechtlichen Normen, die anzuwenden sind, auf den festgestellten Sachverhalt so anwendet, dass etwas Vertretbares herauskommt. Da ist ja schon dieser Gesichtspunkt der Gerechtigkeit enthalten. Das dritte ist natürlich die Feststellung des Sachverhalts, was ja die meisten Menschen mit dem Gericht unmittelbar und ganz substanziell verbinden, dass also bei Gericht dann irgendwie festgestellt wird, wie war es denn jetzt eigentlich? Im Strafrecht natürlich, wer war der Täter und warum war er es und wie ging das alles vor sich und so weiter. Wie auch die Anwendung des Rechts ist das ja keine rein technische Angelegenheit. Also Recht sprechen ist ja keine Naturwissenschaft oder keine Ingenieurswissenschaft, wo man nur die richtige Schraube finden muss und dann, wenn dann passen sich die Teile des Lebens so aneinander an, dass alles richtig sitzt und nicht wackelt. So ist es ja nicht, sondern sowohl die Tatsachen, die festgestellt werden, als auch die Anwendung des Rechts auf diese Tatsachen haben ja viele Spielräume. Wir können ja vor Gericht beispielsweise in Strafsachen nicht rückwirkend aus der Sicht von Monaten oder gar Jahren nach dem Geschehen dieses Geschehen im Verhältnis 1:1 rekonstruieren. Wenn wir das tun würden, kämen wir ja nie zur Gegenwart, sondern würden uns ständig in der Vergangenheitsschleife bewegen. Das heißt, wir müssen aus den vergangenen Tatsachen eine kleine Auswahl treffen. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, was reicht uns als Wahrheit? Ja, was halten wir für wichtig? An den Vorkommnissen am 3. April 2015, nachmittags zwischen 16 und 20 Uhr in Frankfurt am Main, als dieser Tankstellenüberfall passierte. Untersuchen. Das ist im Grundsatz eine unendliche Fülle von Tatsachen, die man da feststellen könnte, von denen wir aber aus ganz verschiedenen Gründen meinen, 99% davon sind irrelevant, brauchen wir nicht. Ob der Täter aufgeregt war, was er gefrühstückt hatte, ob der Tankwart Ärger mit seiner Frau hatte an dem Tag oder ob die Sonne schien oder nicht, ist vermutlich alles völlig unwichtig. Für die Menschen selbst, die da dabei waren, ist es wahrscheinlich nicht unwichtig. Das führt dazu, dass viele Leute, die in Prozessen sitzen, in Hauptverhandlungen sitzen, denken, hier geht's ja nur um solche Sachen, die ganz unwichtig sind. Und das, was mir am wichtigsten war, das kommt hier gar nicht vor. Also ich will damit sagen, wir müssen eine sehr eng begrenzte Auswahl von Wirklichkeiten versuchen festzustellen, nach dem Kriterium, was reicht uns als gemeinsame Wahrheit aus, um zu sagen, okay, das ist unser Bild von diesem Vorfall. Und diese Wahrheit ist natürlich nicht etwas Feststehendes, etwas Unveränderliches oder etwas vollkommen objektiv Vorfindbares, sondern die ergibt sich aus Erinnerungen, aus Kommunikation zwischen verschiedenen Menschen, aus Sichtweisen, aus Vorurteilen und vielem anderen. Sollte möglichst nah an der Wirklichkeit sein, wird es aber vermutlich in vielen Fällen nicht vollständig erreichen.
Jetzt haben Sie schon vieles angerissen. Auch ich hatte eingangs ja gesagt, Sie sind Strafrechtler. In welchem Zusammenhang steht jetzt in dem, was Sie erläutert haben, das Strafrecht für Sie? Warum haben Sie sich dafür entschieden und nicht beispielsweise für Zivilrecht, Umweltrecht, Vertragsrecht, was ja in Bezug auf den Lebensalltag der Menschen wahrscheinlich doch oft einen größeren Einfluss hat?
Ja, natürlich. Es ist ja viel breiter in der Lebenswirklichkeit vorhanden und wird ständig diskutiert und ist auch für die meisten Menschen ständig relevant. Zivilrecht und Strafrecht sind ja zwei wirklich sehr verschiedene Rechtsgebiete, zum Beispiel bei der Feststellung der Wahrheit. Das weiß jeder, der mal einen Zivilprozess geführt hat oder hat führen lassen. Die Wahrheit, also die Tatsachen in einem Zivilprozess, werden nach dem sogenannten Beibringungsgrundsatz festgestellt. Das heißt, da gilt das als wahr, was nicht bestritten ist. Und jede Partei muss das beweisen mit eigenen Beweisanträgen und Beweisantritten, was ihr nützlich ist. Das führt dazu, dass man auch Sachen einfach unbestritten lassen kann, die gar nicht stimmen. Und das Gericht ist auch nicht gehalten, dem dann von Amts wegen nachzugehen und zu sagen, das stimmt doch so gar nicht, das hätten sie bestreiten müssen, es war doch gar nicht am Donnerstag, es war doch am Freitag. Wenn der sagt, okay, dann war es am Freitag, dann ist es halt Freitag. Der Unterschied zum Strafrecht ist der, dass im Strafrecht natürlich man das nicht machen kann. Denn Menschen, die vom Staat angeklagt werden und mit einer Strafe bedroht sind, die neigen natürlich jetzt nicht dazu, sozusagen zusammenzuarbeiten mit der Staatsanwaltschaft und sich da auf irgendeinen Sachverhalt zu einigen. Das haben wir zwar in diesen Fällen des sogenannten Deals im Strafrecht, das ist aber eher eine Verfalls- als eine Fortschrittserscheinung.
Da sind Sie kein Freund von.
Nicht unbedingt, nein, also im Grundsatz nicht, sagen wir so. Also das ist ein Unterschied. Im Strafrecht geht es um Amtsermittlungsgrundsatz. Das Gericht, die Staatsanwaltschaft zunächst und dann aber vor allen Dingen das Gericht muss die Wahrheit von Amts wegen feststellen, auch wenn niemand was sagt und wenn niemand irgendwas vorträgt. Und wenn alle nur was Falsches vortragen und das Gericht das merkt oder denkt, das könnte so sein, dann muss es von Amts wegen dem nachgehen.
Und was macht inhaltlich das Strafrecht, also was die Fälle anbelangt, so reizvoll oder hat es so reizvoll für Sie gemacht?
Ja, Strafrecht liegt natürlich viel eher als Zivilrecht sozusagen an einer existenziellen Grenze des Alltagslebens, des menschlichen Lebens überhaupt und der gesellschaftlichen Verständigung. Zivilrecht ist ja, sagen wir mal, nur in sehr gebremstem Maße, sagen wir mal so, unmittelbar moral bestimmt und moral abhängig und auch wird eher weniger, nicht gar nicht, aber doch eher weniger unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten öffentlich diskutiert. Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Strafrecht ist halt eine Verständigungsstruktur in der Gesellschaft, die unmittelbar so im menschlichen Bewusstsein vorhanden ist, im sozialen Bewusstsein eine sehr große Rolle spielt. Ist ja extrem populär und präsent und prominent in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Diskussion. Ganz wenige Menschen sind ja in ihrem Leben letzten Endes mit relativ schweren Straftaten befasst oder gar in solche Strafprozesse involviert. Trotzdem diskutieren die meisten Menschen darüber. Und die Fernsehprogramme sind ja nicht voll von spannenden anderthalbstündigen Spielfilmen über den Abschluss eines Mietvertrags, sondern es geht ja immer um Mord, Totschlag, Kommissare, Richter, Staatsanwälte, Flucht, Strafe, Schuld und so weiter. Also das beschäftigt die Menschen sehr und hat auch mich sozusagen schon immer fasziniert, weil ich mich für Kriminologie und für Soziologie interessiere und da ist Strafrecht natürlich näher dran.
Würden Sie im Nachhinein vielleicht auch sagen, das war ursprünglich ein literarisches Interesse möglicherweise? Sie wollten, soweit ich weiß, auch als junger Mann gerne Schriftsteller werden, haben sogar mal ein Germanistikstudium angefangen. Geht das so in die Richtung?
Nein, das war es nicht. Zu der Zeit, als ich Schriftsteller werden wollte, wollte ich natürlich ein berühmter Dichter werden, wollte wie alle 20-Jährigen bedeutende Lyrikbände schreiben und das hatte mit Kriminologie und Strafrecht noch gar nichts zu tun. Also die Entscheidung, Jura zu studieren und dann dort Strafrecht zu machen, war aus anderen Quellen gespeist.
Das heißt, auch jetzt, wenn Sie sehen, dass bestimmte Juristen aus Ihrer Arbeit, sag ich mal, Kapital schlagen, Bestseller-Autoren werden oder Krimi-Autoren werden, da juckt Sie es nicht in den Fingern?
Nein. Also ich finde die Vorstellung nicht sehr reizvoll, Kriminalromane zu schreiben. Jedenfalls nicht in so einem klassischen Sinne, dass man jetzt da irgendwie am Anfang liegt eine Leiche und am Schluss ist der Kommissar wieder geschieden und der Mörder ist gefangen oder so. Oder diese anderen Sachen, wobei das natürlich jedem freisteht, das zu machen. Was ich nicht wirklich glücklich finde, ist, wenn Menschen ihre eigenen Fälle zum Gegenstand von literarischen Erzeugnissen machen oder zu machen behaupten, was ja manchmal ein bisschen unklar ist. Also es gibt ja so ein ganzes Buchgenre, das so meine schlimmsten Fälle oder meine schrecklichsten Leichen heißen und so ähnlich gerne von Kriminalkommissaren oder pensionierten Polizeibeamten geschrieben. Es gibt aber auch ähnliche Bücher von Richtern und so weiter. Und es gibt ja auch einzelne Schriftsteller, die sozusagen damit kokettieren, eigene Fälle zu beschreiben, das aber ein bisschen im Unklaren lassen. Auch das finde ich nicht sehr glücklich.
Umgekehrt gefragt, sind Gesetzestexte, sind Urteilsbegründungen für Sie eine Form von Literatur?
Auf jeden Fall, selbstverständlich. Das ist hochgradige Kunstsprache teilweise. Auch wenn die Kunst nicht immer perfekt
auf den ersten Blick
und auch nicht für jeden Außenstehenden auf den ersten Blick ersichtlich ist. Über die sogenannte schreckliche Juristensprache machen sich ja viele Menschen viele Gedanken. Wird ständig stark kritisiert, das ist die typische Juristensprache. Vielfach ist diese Kritik völlig verfehlt, muss ich ehrlich sagen, finde ich.
Warum?
Weil sie vorgibt, diese Sichtweisen seien schon sprachlich unverständlich. Die Darstellung sei sprachlich unverständlich. Das ist aber nicht der Fall. Möglicherweise sind die Gedankenführungen, die Argumente nicht unmittelbar erklärbar. Die Sprache selbst, die im Recht benutzt wird, ist in der Regel relativ einfach. Wenn man es vergleicht mit Fachsprachen etwa in den Ingenieurswissenschaften oder in der Medizin oder in vielen anderen Bereichen, auch im Medienbereich oder im IT-Bereich, ja, da sind die Menschen viel schwierigere Sprachen und viel schnellere Wechsel von Sprachen und viel höheren Anteil beispielsweise an fast unverständlichen technischen Begriffen gewohnt und gehen damit vollkommen locker um, auch wenn sie es gar nicht verstehen. Ja, jeder plappert irgendwas daher über einen DAX und über einen Nasdaq und über einen Dow Jones und so richtig weiß er gar nicht, wie das zustande kommt, was das eigentlich bedeutet und mal Börse rauf und Börse runter und lauter so ein Zeug. Selbst die Wetterkarten sind ja schon schwieriger als ein normales Strafurteil, also die Wettershows, die heute abgezogen werden, wie die Isobaren sich da wieder ausbreiten über Nordwestdeutschland und so weiter. Und das finden die Leute nicht kritikwürdig, ja, sondern die finden es nur kritikwürdig, wenn juristische Sprache versucht, zwischen abstrakten Regeln und konkreten Sachverhalten beispielsweise zu unterscheiden. Das ist halt einfach eine etwas andere Denkweise. Juristen denken und formulieren häufig so deduktiv, das heißt, beginnen mit so einem abstrakten Oberbegriff und, wie es heute so schön heißt, brechen es dann runter, während die meisten Menschen ja eher induktiv denken, also vom unmittelbaren Sachverhalt her, von unten nach oben. Und das führt zu schrecklichen Missverständnissen. Ja. Also etwas übertriebenes Beispiel, man erklärt als Jurist, also man wird gefragt von irgendjemandem, wie ist das, wenn ich eine Drei-Zimmer-Wohnung habe und die Heizkostenrechnung ist zu hoch, was mache ich da? Dann erklärt man das dem lieben Freund lang und breit. Wenn man das erklärt ist, wie man das mit der Heizkostenabrechnung hat, dann kommt der Nächste oder ein anderer und sagt, und wie ist es bei Vier-Zimmer-Wohnungen? Das sind so richtige Schmerzen, die das bei einem Juristen auslöst, weil daran merkt man, dass die Menschen jetzt nur über ihre eigene Wohnung nachdenken, aber nicht über die Struktur einer Heizkostenabrechnung. Und so entstehen solche Missverständnisse.
Und im Wesentlichen, wenn ich das so sagen darf, meine ich herauszulesen, dass gerade auch Ihre Kolumnen, auch Ihre Bücher zu einem großen Teil Sprachkritik sind. In gewisser Weise, so wie Sie es jetzt auch schon ausgeführt haben. Also dass möglicherweise auch das Missverständnis, das Bürgerinnen und Bürger vom Recht, vom Rechtswesen, vom Rechtsstaat haben, ganz grundsätzlich oft auf sprachlichen Missverständnissen beruht.
Das ist so, ja. Das ist meine Meinung. Und das ist auch eine, sagen wir mal, der Quellen und der Antriebskräfte meiner Kolumnen, die sich ja sowohl für diejenigen, die es mögen, als auch für diejenigen, die es gar nicht mögen, gibt's ja auch nicht wenige.
Ich hatte es angedeutet.
Dadurch auszeichnen, ja, und die dafür Verwirrung sorgen, dass natürlich auch, sagen wir mal, der sprachliche Zugang zu den Themen, den ich wähle, etwas anders ist. Also, dass ich zum Beispiel versuche, sprachliche Gewohnheiten etwas zu durchbrechen. Auch sprachliche Gewohnheiten und Erwartungen, die etwa daran gestellt werden, dass ein höherer Richter oder Rechtswissenschaftler jetzt etwas schreibt über irgendein Thema. Also Erwartungen, die da gestellt werden, die ich versuche zu durchbrechen, indem ich entweder gängige Sprachfiguren auflöse oder karikiere oder in andere Zusammenhänge bringe. Oder etwa relativ abstrakte und relativ ernsthafte Formulierungen plötzlich konterkarieren mit Alltagssprache oder gar mit den schrecklichen Dingen, die dann als unpassend und so weiter gelegentlich angesehen werden. Also alles diese Sachen, worüber sich dann ein Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mokieren kann.
In den SWR2 Zeitgenossen spreche ich mit Thomas Fischer, Strafrechtler, ehemaliger Richter und Vorsitzender am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Herr Fischer, gerade ist ein Buch von Ihnen erschienen, Über das Strafen ist der Titel. Darin setzen Sie sich sowohl historisch als auch aktuell mit dem Strafen auseinander, mal ganz grob und kurz zusammengefasst. Worin liegt denn die Sehnsucht nach dem Strafen oder das Bedürfnis nach dem Strafen, das Sie feststellen heute?
Ja, es gibt natürlich eine, sagen wir mal, anthropologische Grundkonstante nach Strafen in Anführungszeichen. Alle Gesellschaften produzieren ja so oder so abweichendes Verhalten. Es gibt ja keine Gesellschaft, die sich einfach darauf einigt zu sagen, okay, jetzt sind wir alle gute Menschen und tun uns nichts mehr und es gibt keine Konflikte mehr zwischen uns, sondern die gesellschaftliche Interaktion, das Zusammenleben besteht ja ständig aus Konflikten, Regelproduktion und Regelübertretungen. Und deshalb gibt es natürlich auch ein zwingendes Bedürfnis, diese Konflikte irgendwie zu beherrschen und in einen Zustand zu bringen, der ein gemeinsames, sinnvolles Weiterleben ermöglicht. Sogenannte Rechtsfriede, könnte man dazu sagen. Also Friedlichkeit, Ausschluss von Gewalt und Schluss mit Rache. Das ist sozusagen so eine anthropologische Grundlage. Die empfindet ja auch jeder von uns ganz spontan und intuitiv. Wenn ihm irgendwas widerfährt, dann hat er an der Regel ein Rachebedürfnis. Das ist ja auch nicht illegitim, kann man ja auch nicht abstellen. Und Strafe, in einem Sinn von staatlicher Strafe, über die wir sprechen, ist natürlich was anderes, eine, sagen wir mal, sehr abstrahierte Form. Staatliche Strafe ist ja nicht dazu da, die Gerichte sind nicht dazu da, sozusagen stellvertretend die Blutrache auszuüben, ja, oder jetzt die Rächer der Enterbten und der Opfer zu sein. Das wird zwar vielfach verlangt oder erwartet von den Opfern legitimerweise, von den anderen meine ich eher zu Unrecht, aber das ist nicht die Aufgabe von staatlicher Strafe, sondern staatliche Strafe ist eine Methode, sozusagen die Zivilgesellschaft halbwegs gewaltfrei zu halten, diese Gewalt beim Staat zu monopolisieren und dafür zu sorgen, dass unter einem halbwegs akzeptablen Ausgleich verschiedener Interessen Rechtsfriede hergestellt werden kann. Also es geht immer darum, Legitimität zu produzieren, Konflikte abzumildern oder gar, wenn es ganz gut geht, zu lösen, gleichzeitig Genugtuung zu verschaffen, also dieses Rachebedürfnis nicht vollkommen wegzudrängen und zu sagen, das spielt überhaupt keine Rolle, weil dadurch, dass wir den Täter, der dir, Opfer, was getan hat, jetzt auch was tun, wird es ja für dich eigentlich nicht besser. Und deine Verletzung bleibt ja trotzdem da. Und deshalb lassen wir das. Und das Einzige, was wir jetzt mit dem Täter tun, ist ihn zu ermahnen, dass er es nicht wieder tut. Das würde ja bei Opfern nicht dazu führen, dass sie sagen, okay, das finde ich jetzt aber gerecht. Also es besteht ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit und nach Ausgleich in dem Sinne. Und dieses Bedürfnis ist sehr stark zeit- und gesellschafts- und umständeabhängig.
Die Umstände, wenn ich da gerade reingrätschen darf, die zeichnen sich heutzutage wieder dadurch aus, dass der Ruf nach Härte, nach härteren Strafen, wie Sie auch beobachten, wieder etwas lauter geworden ist, gerade im Zusammenhang mit Fragen und Diskussionen zur Einwanderungspolitik, zum Sexualstrafrecht. Wie nehmen Sie das wahr?
Natürlich, es ist nicht nur etwas lauter geworden, sondern es ist massiv lauter geworden. Also der Level der sogenannten Punitivität, also des Strafbedürfnisses in der Gesellschaft, ist sehr stark gestiegen. Wenn man es etwa mit der Zeit von vor 40 Jahren vergleicht, 70er Jahre, 60er, 70er Jahre, da war er wesentlich niedriger. Da hat man gedacht, dass Strafrecht im klassischen Sinne eher eine Fehlentwicklung ist, der man tendenziell entgegenwirken sollte. Rückführung von repressiven Strafen zugunsten von Prävention, von Therapie, von Behandlung. Also eher sozialpädagogischer Zugang zu abweichendem Verhalten. Der ist ja heute fast ganz verschwunden, jedenfalls in der breiten Bevölkerung. Und ist einem sehr starken Strafbedürfnis gewichen.
Ich habe bei Ihnen noch diesen interessanten Satz gefunden, dass dieser Ruf nach Härte eigentlich ein Bedürfnis nach eigener Bestrafung mit ausdrückt, eine Sehnsucht nach eigener Bestrafung.
Ja, das könnte man psychoanalytisch vielleicht durchaus diskutieren. Auch das spielt ja immer eine gewisse Rolle, nicht? Also dieses Bedürfnis danach, dass es eine Ordnung gibt, der man sich unterwirft, ist ja auch relativ verbreitet, ne? Also man sieht es ja immer da, wo, sagen wir, autoritäre Systeme an die Macht kommen, denen dann von Menschen begeistert zugejubelt wird, die die Hauptleidtragenden dieser Systeme sind und die sich darüber freuen, dass möglich, also dass einfach jetzt mal eine Ordnung wieder herrscht, ja? Und dann sind die bereit, stundenlang im Gleichschritt herumzumarschieren und sich schlecht behandeln zu lassen. Also das sind natürlich Abgründe der menschlichen Seele, die auch wieder ihre vielschichtigen Ursachen haben. Aber natürlich ist es so, Strafbedürfnis, der Blick auf die Strafe, das Bedürfnis nach Strafe ist sehr zeitabhängig. Es steigt natürlich an, wenn die Angst steigt. Und das muss nicht zwingend eine Angst sein, die unmittelbar jetzt auf die strafrechtlich relevanten Umstände abstellt. Also das ist sozusagen keine 1:1-Entsprechung. Wir erleben es ja häufig, dass beispielsweise die gefühlte Unsicherheit wesentlich höher ist als die tatsächliche Unsicherheit. Es werden beispielsweise Kriminalitätsbelastungen, Gefahren deutlich überschätzt. Manche Bereiche der Kriminalität, die deutlich zurückgehen über die Jahre, trotzdem aber als ständig steigend angesehen werden. Das hat auch wieder viele Gründe, die beispielsweise in einer ständig älter werdenden Gesellschaft, einer Gesellschaft, in der viel mehr ältere Menschen leben, wird vermutlich die Kriminalität deutlich zurückgehen, weil die meisten Straftaten ja von jungen Menschen begangen werden. Andererseits wird die Angst vor Kriminalität deutlich steigen, weil alte Menschen sich viel mehr fürchten als junge Menschen. Das kann also dazu führen, dass eine deutlich zurückgehende Zahl von Straftaten bei den Menschen in der Wohnumgebung dazu führt, dass sie der Ansicht sind, man kann überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen, weil da draußen herrschen schreckliche Zustände und Räuberbanden überfallen einen, sobald man den eigenen Vorgarten verlässt.
Und sogar der Innenminister spricht vom Unrechtsstaat oder Zuständen wie im Unrechtsstaat.
Das kommt dazu, dass das natürlich rechtspolitisch aus verschiedenen Gründen und mit verschiedenen Motiven genutzt wird. Also ich will nur darauf hinaus, Kriminalitätsfurcht und so weiter muss nicht unbedingt was mit der Wirklichkeit zu tun haben. Jedenfalls nicht mit der Wirklichkeit, auf die sie sich speziell richtet. Sondern solche Ängste entstehen auch aus anderen Zusammenhängen. Sie haben das Stichwort Migranten gesagt, also hoher Ausländer- oder Fremdenanteil. Jetzt ist es natürlich so, dass der Mensch sich vor Fremden immer fürchtet. Auch das kann man nicht durch bloßen guten Willen aus dem Leben entfernen. Das liegt dem Menschen auch relativ nah in der Natur. Die Menschen haben sich schon immer vor den Fremden gefürchtet. Man will das eigene, das Vertraute und man will Sicherheit haben. Man fürchtet sich vor dem Fremden und Unbekannten, das dazukommt. Und das von außen her eindringt und alles verändert und einem möglicherweise und nicht absehbar ist und unberechenbar ist. Also der Mensch versucht ja immer, seine persönlichen Verhältnisse möglichst berechenbar zu gestalten. Das hat natürlich die Folge, dass in einer Gesellschaft, die unsere zurzeit von relativ starkem Zustrom von Fremden betroffen ist, dass da Angst entsteht. Dazu kommt, dass die Angst auch aus ganz anderen Gründen entsteht. Aus Gründen, die mit den Fremden überhaupt nichts zu tun haben, aber mit sozusagen mit den Ursachen auch wieder zu tun haben, die die Fremden zu uns bringen. Stichwort Globalisierung, Ungleichzeitigkeit der Entwicklung auf der Welt, Ansteigen von Möglichkeiten einerseits und Chancen einerseits, zu wissen, wie schön es hier ist, Beispielsweise viele Menschen haben erstmals die Chance, durch das Internet zu sehen, dass es relativ schön ist in Deutschland, jedenfalls schöner als in der Republik Kongo vielleicht, zu leben oder sonst wo auf der weiten Welt oder in irgendeinem Bürgerkriegsgebiet. Und gleichzeitig extreme Verwerfungen im globalen Maßstab, scheiternde Staaten, völliger Zusammenbruch von sozialen Systemen, extreme Korruption, bürgerkriegsartige Zustände, Gewalt durch staatliche Stellen und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass insgesamt eine große Unsicherheit entsteht. Dazu kommen Großgefahren wie diese schrecklichen Sachen, über die wir ständig diskutieren, an denen wir aber irgendwie nichts ändern können angeblich, ja, oder die so einfach passieren, ja, Welt geht unter. Da kann man nichts machen. Die Polklappen, Kappen schmelzen ab. Der Meeresspiegel steigt um 6 Meter. Halb Deutschland wird überflutet. Wir unterhalten uns halt über irgendwelche Einbruchsdiebstähle von bulgarischen Tätern oder rumänischen Tätern, weil man gegen die großen Sachen nichts machen kann. Weil die eine Dimension erreicht haben, die uns zwar schrecklich bedroht und natürlich auch die Menschen in Unsicherheit versetzt. Wie geht's weiter? Bin ich im Alter bettelarm? Wie muss ich mal sterben? Wer sorgt für mich? Wo werde ich in 20 Jahren leben? Wie geht's meinen Kindern? Also alles sehr bedrückende Fragen, die mit großem Pessimismus gesehen werden, vielfach in der Bevölkerung, für die sich aber keine sozialen und politischen Lösungen anbieten, weil die auch gar nicht gesucht werden, weil es so schwierig ist.
Und Sie haben Ihr Amt schon immer auch als ein öffentliches begriffen, zumindest auch zum, ja, man kann fast sagen, Entsetzen einiger Kolleginnen und Kollegen, schon als praktizierender Richter und jetzt natürlich auch im Ruhestand sich immer gerne eingemischt in öffentliche Debatten. Ist das für Sie dann auch die Aufgabe eines Richters, sich auch ein bisschen politisch zu äußern?
Ja, ob es die Aufgabe eines oder sagen wir des Richters im Allgemeinen ist, das kann ich nicht beurteilen. Also jedenfalls.
Es gibt immer den Ruf nach richterlicher Zurückhaltung.
Ja, ich habe jedenfalls den Eindruck gehabt, dass es die Aufgabe dieses Richters ist. Wobei natürlich dieses Einmischen oder dieser Schritt in die Öffentlichkeit ja nicht darin bestehen sollte, jetzt etwa eigene Fälle da zu skandalisieren oder darzustellen oder darüber sich damit wichtig zu machen und zu sagen und in eine Diskussion mit der Bild-Zeitung einzutreten darüber, ob das eigene Urteil gerecht war oder nicht gerecht war, das ist ja ganz verfehlt, so finde ich jedenfalls. Sondern ich hatte schon längere Zeit den Eindruck, dass es sinnvoll sein könnte, sozusagen auch aus dieser Position manche Dinge einfach zu erklären. Das bedeutet ja keineswegs zwingend, dass man da jetzt nur herummeckert oder irgendwie alles schlecht macht. Also es ist ja ein völliges Missverständnis, Fehlverständnis, etwa zu meinen, dass ich ein harter Kritiker oder gar Nestbeschmutzer der Justiz sei. Ich lobe ja die deutsche Justiz ständig sehr. Meine allerdings, dass dazugehört zu sagen, dass es strukturelle Fehler gibt. Ja? Nicht Fehler einzelner Personen, die zu skandalisieren sind, sondern strukturelle Fehler, die in kommunikativen und anderen Gesichtspunkten liegen. Und auf die sollte man hinweisen, denn Justiz, Rechtssystem, Umsetzung von Recht ist ja außerordentlich wichtig.
Aber das dürfen Sie mir zugestehen, ich hatte es eingangs erwähnt, Sie schreiben mit spitzer Feder, also Sie scheuen ja auch keine manchmal ein bisschen polemischen Zuspitzungen oder Anwürfe, das darf man Ihnen schon unterstellen, oder?
Das kommt schon gelegentlich vor. Ja.
Und dann werden Sie beispielsweise in der Tageszeitung Taz als misogyner Ex-Richter fast schon verunglimpft, muss man eigentlich sagen.
Das dürfte man schon eigentlich sagen müssen, ja. Ja gut, das ist natürlich eine dieser, wie soll ich sagen, Märchentheorien über meine Einstellung oder meine Person, die ich nicht teile.
Sie werden also wegen Ihrer Kritik am Sexualstrafrecht beziehungsweise an der Reform des Sexualstrafrechts und dieser Nein-heißt-Nein-Debatte als Frauenhasser von einigen bezeichnet.
Ich halte das für schlichten Unsinn, muss ich sagen. Also ich empfinde mich nicht so, ich habe mich noch nie so empfunden. Ganz im Gegenteil, bin ich in keiner Weise irgendwie frauenfeindlich oder der Frauenbewegung feindlich oder wie es heute heißt, antifeministisch, als ob feministisch sein so eine moralische Pflicht sei. Ja. Antifeministisch ist also schon so ein Schimpfwort. Ich empfinde mich nicht so. Ich denke nur, sagen wir mal, nicht vollständig in solchen Kategorien und in solchen Zweiteilungen der Welt, gut und schlecht, feministisch und antifeministisch, ich nehme mir die Freiheit und ich glaube auch das Recht und ich versuche Dinge, die ich kritisch sehe, auch so zu benennen. In der Entwicklung des Sexualstrafrechts habe ich immer mal wieder Punkte und Entwicklungen gesehen, die ich für kritikwürdig halte.
Zum Beispiel?
Ja, also ich finde, dass insgesamt eine sehr starke, teilweise hysterisierte Diskussion über Sexualstraft stattgefunden hat. Das zu sagen bedeutet ja nicht, die potenziellen Opfer nicht schützen zu wollen oder gar Opfer, die wirklich Opfer geworden sind, irgendwie zu missachten. Aber die Vorstellung, dass man gerade in diesem Bereich sozusagen eine unendliche Suche nach immer neuen Lücken, sogenannten Strafrechtslücken durchführen müsse und bis in Details hinein alles mit Strafe bedrohen müsse, was unmoralisch, unverschämt, übergriffig und irgendwie feindselig oder abwertend ist, das halte ich für falsch. Nicht deshalb, weil ich meine, dass das hinzunehmende Bagatellen sind oder dass das keine Bedeutung hat oder dass das gar in Ordnung ist, sondern weil ich meine, dass das ein Verständnis vom Recht und insbesondere vom Strafrecht unterstellt und diesem Strafrecht auch Aufgaben zuweist, die es letztendlich gar nicht erfüllen kann. Wenn sie sich bis in Tatbestände hinein bewegen, wo man sagen muss, ob so etwas bewiesen werden kann, das ist in der Mehrzahl aller Fälle purer Zufall. Dann mag man zwar sozusagen aus der Position eines Gesetzgebers oder einer Lobbygruppe dann sagen, wunderbar, das steht jetzt im Gesetz, das ist auch strafbar. Aber damit ist ja die Wirklichkeit noch nicht getroffen. Ja, das ist ja nur einfach mal so eine plakative Formulierung im Gesetz. Und dann zu sagen, okay, das Problem ist gelöst, wir haben einen neuen Straftatbestand, da lügt man sich natürlich vollkommen in die Tasche. Und wenn Sie Straftatbestände haben, die Sie fast nicht mehr beweisen können, dann führt das natürlich dazu, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit Sie einen hohen Anteil von falschen Freisprüchen haben und ebenso von falschen Verurteilungen. Das heißt, es wird relativ zufällig. Das hängt von einzelnen Richterpersonen ab, wie die das so sehen, was sie für Anforderungen stellen. Es hängt von Zufällen ab und das führt ja nicht dazu, dass das Vertrauen in das Recht insgesamt steigt. Und man kann natürlich immer sagen, Strafrecht hat so eine plakative Wirkung und wenn da irgendwo steht, das wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft, einer Frau in den Dirndl-Ausschnitt zu schauen oder irgend sowas, ja, oder irgendeine blöde Sprüche zu machen, dann kann man natürlich sagen, ja, dann werden sich das die alten Säcke ja mal merken jetzt, ne, weil das jetzt so hoch bestraft wird. Aber ob das wirklich jetzt in der Gesellschaft was ändert und dann auch umsetzbar ist und wer da jetzt Strafanzeige erstattet und welche Zeugen das jetzt gesehen haben, wohin er geguckt hat oder was er gesagt hat oder und so, das ist ja alles ganz andere Frage. Also ich meine, dass sowohl diese immer neue Suche nach neuen Lücken. Kürzlich ist ja schon wieder eine neue Lücke entdeckt worden. Da habe ich einen Aufsatz von 2 Strafrechtsprofessoren entdeckt, die jetzt vorschlagen, auch noch Täuschungen für strafbar zu erklären, und zwar Identitätstäuschungen. Also wenn jetzt irgendein Doppelgänger von George Clooney halt eine Dame aufreißt und sagt, ich bin George Clooney, und die dann völlig freiwillig und begeistert mit ihm irgendwelche sexuellen Handlungen vollführt, er ist in Wirklichkeit, ist er aber nicht George Clooney, sondern heißt Heiner Schmidt oder wie auch immer, und ist nur Taxifahrer und nicht George Clooney, dann soll das mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft werden. Da hat man schon manchmal eine Ahnung, dass es sich so einem eher humoristischen Level nähert. Oder auch dieser Straftatbestand, der ja ausschließlich diese Kölner Silvesterereignisse nachahmt und der so eine Beweislastumkehr enthält. Ja. Straftaten aus Gruppen heißt dieser Tatbestand. Und er führt dazu, dass wenn irgendjemand in einer Gruppe steht und denkt, die anderen wollen da jetzt ein Handy klauen oder eine Beleidigung oder irgendwas machen oder eine Nötigung, Körperverletzung, und irgendjemand aus dieser Gruppe jetzt irgendeine sexuelle Berührung durchführt, und zwar nicht nur an dem Opfer von dem Handy-Diebstahl, sondern auch an einem aus der Gruppe, selbst an dem Täter selbst. Also wenn der Täter beim Klauen eines Handys von einem anderen Täter unsittlich berührt wird, wird er selber dafür bestraft, dass er in der Gruppe dabei war. Das sind Tatbestände, die kann man praktisch überhaupt nicht mehr anwenden, finde ich. Also nur noch mit einem sehr groben Raster, so dabei gestanden, okay, wird auch bestraft. Das halte ich nicht für richtig. Und die Vorstellung, dass Sexualstrafrecht immer höhere Strafen verhängt werden müssten und dass die Strafen alle viel zu niedrig sind, kann ich auch nicht teilen. Die Strafen sind in dem Bereich in den letzten 25 Jahren sehr deutlich angestiegen im Durchschnitt.
In den SWR 2 Zeitgenossen spreche ich mit Thomas Fischer, Strafrechtler und ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Herr Fischer, wenn jetzt gesellschaftlich die Sehnsucht nach sogenannten Rechtslücken, die man stopfen will, immer größer wird, wird dann beim ehemaligen Richter Fischer die Sehnsucht, sich am Abend einen Wild West Film anzuschauen, auch immer größer?
Nein, ich bin ja ein Freund von Wildwestfilmen, jedenfalls gelegentlich, weil sie natürlich auf eine, sagen wir mal, besonders schlichte, häufig schlichte, mythologische Weise Gesichtspunkte umsetzen, die wir auch in einem europäischen Kulturkreis finden, bloß dann werden sie damit olympischen Göttern oder nordischen Göttern und Thors Hammer und Herakles Keule in Verbindung gebracht. Die Amerikaner schaffen sich halt ihren Mythos im Gestalt von John Wayne und irgendwelchen Indianerkriegen.
Da haben sie dann Cowboys und Sheriffs, die sozusagen den Rechtsstaat etablieren.
Ja, darum geht's ja. Es geht ja immer um Recht und Ordnung, es geht um Ausblick in die Weite, es geht um Strukturen, es geht um diese typischen Kleinstädte, die bedroht werden von diesen typischen Großgrundbesitzern oder irgendwelchen Räuberbanden, die so in den Saloons rumfallen und für Unordnung sorgen. Und dann gibt's diese furchtsamen Bürger und dann gibt's halt ein oder zwei tapfere Menschen, wie etwa ein 12 Uhr mittags, die dann alleine sich gegen das Unrecht stellen und für Ordnung sorgen. Recht und Ordnung ist ein zentraler Gesichtspunkt in den USA, verbunden mit dieser tiefen strukturellen Gewalt, die die Gesellschaft ja seit 200 Jahren und bis heute in extremem Ausmaß prägt. Die amerikanische Gesellschaft ist ja eine wirklich exzessive Gewaltgesellschaft. Insoweit ist das ganz in Ordnung. Ich räume ein, meine Antwort trifft nicht ganz Ihre Frage.
Oder so gefragt, haben Sie einen Filmtipp für angehende Juristen?
Nein, da gibt's viele Filmtipps. Also Filmtipps gibt's ja unendlich viele. Ja. Aber ich will da keine speziellen nennen.
Dann machen wir unter den Wilden Westen einen kurzen Cut. Ich würde ganz gerne noch auf Ihre Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben eingehen. Vielleicht so rum gefragt, der ehemalige Richter Thomas Fischer glaubt nicht an das jüngste Gericht, würde ich jetzt dieser Mitgliedschaft entnehmen.
Ich sehe da nicht unbedingt einen Zusammenhang. Sie haben zwar recht, dass ich daran nicht glaube, an das jüngste Gericht. Ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben schon mal ein ernsthaftes religiöses Gefühl verspürt zu haben. Aber trotzdem ist natürlich Religion außerordentlich bedeutender kultureller Orientierungsgesichtspunkt und der klassische Sinngenerator in der menschlichen Geschichte.
Und nicht zuletzt der Richter wird ja oft und gerne auch heute noch umgangssprachlich, beispielsweise religiös, aufgeladen.
Das ist schon wahr, ja. Aber das hat damit nichts zu tun. Ich denke auch nicht, dass Religiosität etwas mit dem Sterben zu tun hat. Also ich glaube, dass der Umgang der Gesellschaft mit dem Sterben, den wir pflegen, nicht richtig ist, um das mal sehr oberflächlich auszudrücken. Also das Sterben wird ja außerordentlich weit aus dem Leben verdrängt, obwohl es ja immer da ist. Sterben ist ja ständige Präsenz und ist ja von früher Jugend an durch das ganze Leben hindurch ein echter Knackpunkt in der menschlichen Psyche, dem man sich sehr gerne entzieht durch allerlei. Und wir leben ja in einer Kultur, in der das Sterben fast vollständig ausgeblendet wird aus dem täglichen Leben und das Leben sozusagen als unendlich fantasiert wird durch diese Ideologie der Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung bis ins hohe Alter hinein. Dieses ständige nach vorne gehen, die Anforderungen allen Fairnessen und allen Aufgaben des Lebens mit voller Kraft sich zuzuwenden, sich ständig durch exzessiven Konsum in Zustände des Glücks zu versetzen und selbst das eigene Sterben oder die eigene tödliche Erkrankung noch irgendwie positiv zu sehen. Und auch das ist wieder nur der Anlass für einen neuen Kampf, der dann irgendwann mit einer Todesanzeige damit zu Ende ist, dass er den langen Kampf verloren hat. Man muss sich halt darüber klar sein, dass wir alle diesen Kampf irgendwann verlieren werden. Jedenfalls mit höchster Wahrscheinlichkeit. Und deshalb müsste man sich darüber mehr auseinandersetzen. Und das gelingt unserer Gesellschaft nur sehr schlecht. Und dass der Mensch, der Bürger, die Bürgerin sozusagen in diesem existenziellen Kernbereich des Sterbens als Teil des Lebens vollkommen entmündigt wird und dann gesagt wird, darüber darfst du überhaupt nicht bestimmen. Das bestimmen wir auf Grundlage einer Moral, die nicht deine sein muss, sondern das entscheiden wir halt für dich. Das halte ich nicht für richtig. Und deshalb bin ich ein dezidierter Befürworter von Sterbehilfe und halte diese sehr restriktive Gesetzgebung und Rechtsprechung nicht für richtig.
Nun könnte man vielleicht auch sagen, Sie sprachen am Anfang unseres Gesprächs darüber, dass das Strafrecht für Sie auch deshalb so interessant war, weil es sehr oft an die existenziellen Ränder des Lebens des Menschen geht, dass Sie auch sozusagen während Ihrer Arbeit viel häufiger Anlass hatten, über dieses Ende nachzudenken?
Das mag sein. Natürlich ist man als Strafrichter häufig mit Extremsituationen konfrontiert. Nicht nur als Strafrichter, sondern auch in anderen Rechtsbereichen natürlich. Das mag sein. Man denkt natürlich öfter und mehr darüber nach, weil man stark damit teilweise konfrontiert ist und sich darüber Gedanken machen muss, wie Menschen leben, wie unglaublich vielgestaltig die Möglichkeiten sind, die ein Leben und die ein Schicksal bietet, dass Menschen wirklich ohne jede Beschränkung dazu in der Lage sind, sich schreckliche Sachen anzutun und dass das Leben manchmal ganz anders und viel unangenehmer laufen kann, als man sich's erträumt. Insoweit sind das natürlich relativ häufig extreme Situationen, mit denen man zu tun hat. Also ich war mal 4 Jahre lang Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer am Landgericht. Das sind große Strafkammern, das haben keine Geschworenen mehr, die heißen nur noch so. Das sind große Strafkammern, die nur Tötungsdelikte verhandeln. Und wenn man dann so 4 Jahre lang zwischen 30 und 45 Tötungsdelikte verhandelt, hat man relativ viel gesehen, im übertragenen, aber auch im wörtlichen Sinne. Und hält dann fast alles für möglich. Insoweit mag es sein, dass man auch dadurch etwas breiteren Blick auf das Leben und leider Gottes auch auf das Sterben kriegt.
Und am Ende soll es dann doch möglichst rechtlich unangetastet bleiben.
Das Leben oder das Sterben?
Das Sterben.
Ja, natürlich. Man kann es natürlich nicht als Teil einer Freizeitgesellschaft organisieren. Man muss halt da anfangen, wo die wirklichen Probleme liegen. Und die Probleme liegen teilweise ja nicht nur in dieser Entmündigung sterbewilliger Menschen, sondern auch in der Vernachlässigung sterbewilliger oder sterbebereiter Menschen, die sich relativ leicht vermeiden ließe. Also wenn man sich überlegt, dass wir etwa 11.000 Suizide pro Jahr in Deutschland haben und ungefähr 110.000 Suizidversuche, dann ist das eine Zahl, die ansatzweise das ganze Elend auch deutlich macht. Eine große Anzahl dieser Suizide sind sehr brutale Suizide, also brutal in dem Sinne von schrecklich, von gewalttätig, von furchtbar für die Menschen, die davon betroffen sind, aber auch für Dritte. Also wir haben ja einen großen Anteil etwa von Suiziden durch Springen aus großen Höhen, ne, aus Fenstern im 6. oder 8. Stock oder durch Suizid auf Bahngleisen, indem man sich überfahren lässt. Das führt zu traumatischen Erlebnissen auch für Dritte, ist natürlich auch für den Betroffenen unglaublich furchtbar Situation. Und auch unter den Suizidversuchen sind ja sehr viele, die schlicht und ergreifend auch darauf beruhen, dass die Menschen psychisch krank sind. Also ein ganz hoher Anteil von depressiven Erkrankungen ist ja darunter. Die Depressionen führen ja mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 20% zum Tod durch Suizid. Und diesen Menschen müsste man ja in der Regel eher helfen. Damit meine ich nicht helfen beim Sterben, sondern helfen beim Leben. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, sozusagen Beratungsstellen aufzusuchen, ich meine jetzt nicht Beratungsstellen zur Heilung der Depression, sondern Beratungsstellen mit dem Anliegen, ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr leben, ich halte es nicht mehr aus. Wenn es also möglich wäre, diese große Anzahl von Verzweifelten sozusagen zunächst mal abzufangen, könnte man vermutlich einen nicht ganz geringen Teil dieser Suizidtaten verhindern, denke ich mir. Und das wäre schon mal ein gutes Anliegen.
Ist das abschließend gefragt auch Ihr Anliegen? Wäre das noch eine Ihrer Missionen, die Sie im Ruhestand verfolgen?
Nein, also ich habe überhaupt keine Missionen in dem Sinne. Ich bin weder religiös gläubig, noch bin ich politisch gläubig, noch bin ich sozial gläubig. Also ich befinde mich auf keinerlei Kreuzzug.